Ja, liebe Geschwister, seid ganz herzlich begrüßt, auch von meiner Seite zum heutigen Gottesdienst. Und ihr seht ja bald, worum es heute geht. Es gibt also keine Kochshow, also keine Angst haben, da wäre ich der Falscheste, den man sich überhaupt vorstellen kann, sondern es geht um eine andere Art der Ernährung. Bevor ich wieder aber einsteige in die Predigt, möchte ich noch beten. Ja, himmlischer Vater, wir loben und preisen dich, Herr, und wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir heute Morgen wieder zusammenkommen dürfen vor deinen Thron, Herr, dass wir dir ja den Lobpreis geben durften, Herr, dass wir dich anbeten dürfen, Herr, dass wir auch dein Wort hören dürfen, Herr, und öffne du unsere Herzen, Herr, für dein Wort, Herr. Du weißt, wozu du es heute ausgesandt hast, was es erreichen soll, Herr, und es wird auch nicht wieder Regen und Schnee, wird es nicht zurückkehren, ohne eben das bewirkt zu haben, was du willst, was du heute Morgen willst, Herr. Und ja, sei du mit uns, Herr, und segne uns diesen heutigen Morgen, Herr. Danke dir für das von ganzem Herzen und lobe und preise dich. Amen. Jetzt musstest du mir noch ein bisschen kleiner machen. Aber mein Kopf wird immer kleiner. Das ist wahrscheinlich eine Alterserscheinung. Gut. Also heute geht es um die richtige Ernährung, wie ihr ja hinter mir seht. Und eben soll nicht in erster Linie um die Nahrung gehen, die in den Magen kommt, sondern vor allem um unsere geistliche Ernährung. Jesus hat dem Teufel, ja, in Matthäus 4,4 gesagt, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebe, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgehe. Wir wollen aber trotzdem auch schauen, was uns die Bibel über das Essen lehrt. Das ist nämlich einiges, wie wir noch sehen werden. Wir alle wissen, dass es schon wichtig ist, dass wir etwas Gesundes zu uns nehmen und umgekehrt Ungesundes meiden. Wir wissen im Grunde genommen ja auch, welche Nahrungsmittel uns gut tun und welche uns eher schaden. Niemand würde wohl ernsthaft behaupten, dass es überhaupt keine Rolle spiele, was man esse. Hauptsache es schmeckt. Und wenn dann jemand Hamburger und Pommes mit viel Ketchup im wahrsten Sinn des Wortes zum Fressen gern hat und sich deshalb nur noch oder hauptsächlich davon ernährt, sei das nicht weiter schlimm und habe auch langfristig keine gesundheitlichen Konsequenzen. Das ist halt wirklich nicht ganz so und das kann man wahrscheinlich auch behaupten, ohne dass man jetzt da ein Ernährungsspezialist oder ein Mediziner ist. Dass unsere Ernährung einen großen Einfluss hat auf unsere körperliche Gesundheit, ist nämlich unbestritten. Es ist bekannt, dass eine Ernährung mit viel frischem Obst, Gemüse das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen senkt, während Fastfood, also industriell stark verarbeitete Nahrungsmittel, sogenanntes Convenience Food oder Fertigprodukte, die man nur noch in die Mikrowelle geben muss, ein erhöhtes Risiko für Diabetes und andere Krankheiten in sich bergen. Allerdings gibt es auch hier gibt es seit jeher endlose Diskussion darum, was nun eigentlich wirklich gesund oder ungesund ist. Man möchte nur erinnern an die Eier, oder? Schon als ich als kleiner ein Bub war, hat man darüber gestritten, ob die Eier jetzt gut oder schlecht waren. Und je nachdem, das geht dann irgendwie so auf und ab, sind sie ganz schlimm wegen dem Cholesterin. Und jetzt, glaube ich, sind sie wieder eher gut für uns, weil sie eben sehr viele Nährstoffe haben, die wir brauchen. Und dasselbe ist bei der Butter so. Das sollte man eher nicht nehmen, sondern Margarine. Aber die ist mittlerweile auch wegen ihrer komischen Fette in Verruf geraten. Und dann überhaupt eben die Fette, die sind ja ganz schlimm und die sind fast allem waren gesundheitlichen Übel, waren die eigentlich schuld und vor allem auch am Anstieg an der Zahl der übergewichtigen Menschen und auch an der stark angestiegenen Zahl von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Es hat sich dann allerdings gezeigt, dass die Fette, oder dass viele Fette zumindest, nicht nur nicht schaden, sondern sogar lebenswichtig für uns sind. Unbestritten scheint einzig die Schädlichkeit des Zuckers zu sein. Das bestreitet ja nicht einmal mehr die entsprechenden Lebensmittelhersteller. Und mittlerweile interessieren sich Forscher und aus Psychologie und den Neurowissenschaften zunehmend dafür, welchen Einfluss unser Essen, das physische Essen auf das Gehirn und unser Verhalten hat. Zum Beispiel lässt ein hoher täglicher Zuckerkonsum, was auch immer hoch sein mag, ich weiß es nicht, das Gehirn offenbar schneller altern und macht uns vergesslicher und macht wahrscheinlich eben auch den Kopf kleiner. Zusätzlich konnte mehrfach gezeigt werden, dass das Gehirnvolumen von Personen, die über lange Zeit hinweg ungesundes Essen, deutlich kleiner ist als bei anderen Menschen, die, oder bei denen, die sich eben ausgewogen ernähren. Das sind natürlich langfristige Effekte, die über Jahre und Jahrzehnte erst zum Tragen kommen. Mehr als die Zusammensetzung unseres Essens in den westlichen Gesellschaften und zunehmend auch in Asien ist wohl eher die Menge an Nahrungsmitteln bzw. Kalorien, die wir zu uns nehmen, zum Problem geworden. Viele Menschen nehmen einfach schlicht viel zu viele Kalorien zu sich, mehr als sie verbrauchen, und nehmen deshalb zu. Das gilt allerdings nur für die physikalischen Kalorien, also die Energie, die wir unserem Körper in Form von Essen zuführen. Bei der geistlichen Kalorienzufuhr herrscht dagegen fast ein Notstand, eine Hungersnot, von der aber niemand spricht, die keine Schlagzeilen macht und die davon Betroffenen unglückseligerweise nicht auf Anhieb als solche erkennen können, weil der Magen eben nicht knurrt. Ich habe im Geschäft immer und immer wieder vor allem Frauen getroffen, die von einem Augenblick auf den anderen in Unterzuckerung geraten sind und die dann notfallmäßig quasi ein Jockeystängel oder irgendetwas sonst zu sich nehmen mussten, um überhaupt wieder arbeitsfähig zu sein. Das ist höchst erstaunlich. Solche akuten Symptome gibt es bei einer mangelhaften Zufuhr an geistlichen Kalorien nicht. Dort geht es vielmehr um die langfristigen Folgen, die sich im schlimmsten Fall bis in alle Ewigkeit auswirken können. Ich muss mal etwas verdeutlichen, was ich unter geistlichen Kalorien verstehe. Das ist ja quasi ein selbst kreierter Begriff, aber glaube ich, der Spur nach kann man schon erahnen, worum es mir dabei geht. Ich verstehe darunter alles, was unser Verhältnis zu Gott ausmacht. Nämlich, dass wir als Menschen erkennen können, zum Beispiel in der Natur jetzt dann, dass es einen Gott gibt, der Himmel und Erde geschaffen hat und alles, was darauf ist, mit seinem Wort hat er es erschaffen, der mit uns eine persönliche Beziehung haben möchte, der seinen einzigen Sohn Jesus Christus für uns opferte am Kreuz von Golgatha, wo Jesus an unserer Stelle für unsere Sünden bezahlt hat mit seinem kostbaren Blut. Wir werden ja gleich anschließend das Abendmahl einnehmen und genau daran gedenken. Jesus hat alles bezahlt und getragen, damit alle, die in ihn glauben, gerettet werden und ewiges Leben haben. Zu den geistlichen Kalorien gehört auch das sich mit dem Wort Gottes beschäftigen, direkt in der Bibel selbst, aber auch das Lesen von geistlichen Büchern, das Schauen entsprechender Videos, da gibt es ja Gott sei Dank eine Unzahl davon, das Gebet natürlich und so weiter und so fort. Dann erkennen wir natürlich schnell, dass unser Leben in seinen gnädigen Händen liegt und dass wir in einem guten Sinne von ihm abhängig sind. Und da können wir den Kreis zum Thema Ernährung schließen. Wenn wir nämlich vor diesem Hintergrund über das Essen nachdenken, heißt es, dass wir uns bewusst werden, wie, dass wir als Menschen unsere Abhängigkeit eingestehen oder besser anerkennen können. Wir sind von Gott, von unserem Schöpfer abhängig, er ist unser Versorger, wir sind aber auch abhängig von unseren Mitmenschen, von deren Arbeit, wir sind abhängig von besseren oder schlechteren wirtschaftlichen Bedingungen, das haben wir jetzt in der letzten Zeit gemerkt mit all den Einschränkungen. Aber in dieser Abhängigkeit gibt es eben auch Gemeinschaft mit Gott und auch mit anderen Menschen. Die schönsten Feste sind ja die, bei denen man auch zusammen essen kann. Auch etwas, was in letzter Zeit eindeutig zu kurz gekommen ist und hoffentlich bald wieder möglich sein wird. Und wir wissen, wie wichtig die Herzenshaltung bei allem, was wir tun, bei allem, was wir lassen und bei allem, was wir denken, ist. Sehr schön sehen wir das im Hohelied der Liebe in 1. Korinther 13. Paulus zeigt uns, dass wir die tollsten Sachen machen können, aber ohne Liebe, das heißt ohne die richtige Herzenshaltung, ist alles eigentlich vergebens. Und das gilt eben auch für das Essen. Paulus drückt das ebenfalls im 1. Korinther, aber bereits 3 Kapitel vorher, so aus. 1. Korinther 10, 31. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Das ist der Maßstab für unser Verhalten, dass Gottes Ehre gewahrt bleibe. Wir sollen unser Essen in Dankbarkeit genießen oder auch auf Essen verzichten, bewusst, wenn wir das möchten. Und das gilt auch für das Trinken und für alles, was wir sonst noch tun. In Sprüche 15, 17 ist ein ähnlicher Gedanke in einem einfachen Satz so formuliert: Besser ein Gericht Gemüse mit Liebe als ein gemästeter Ochse mit Hass. Besser ein Gericht Gemüse mit Liebe als ein gemästeter Ochse mit Hass. In Dankbarkeit und Frieden unser Essen genießen, da schmeckt nämlich alles plötzlich viel besser. Und es kommt dann gar nicht mehr so darauf an, was man isst. Vielleicht denken wir manchmal zu wenig daran, dass Gott unser Versorger ist, dass er dafür sorgt, dass wir zu essen haben. Wir sollten uns von den übervollen Regalen in der Migros und anderswo nicht täuschen lassen, die den Eindruck vermitteln, dass alles immer und jederzeit in jeder Menge, in Fülle erhältlich sei und dass es auch völlig selbstverständlich sei. Das war nicht immer so und das kann sich vielleicht auch wieder einmal ändern. Wir dürfen essen, was uns schmeckt, im Rahmen einfach und danken Gott dafür, so wie es im 5. Buch Mose im Kapitel 6 steht, sind in den Versen 11 bis 12, sind aber nur jeweils die Hälfte, also 2 Halbverse. Und wenn du isst und satt geworden bist, so hüte dich davor, den Herrn zu vergessen. Das ist ja eine Gefahr, dass wir Gott vergessen, wenn wir satt sind. Das bezieht sich nicht nur aufs Essen, auf den vollen Magen, sondern auf unseren Wohlstand insgesamt. Wir nehmen auch vieles als völlig selbstverständlich an. Wir dürfen genießen, was Gott uns schenkt und sollen aber dankbar sein dafür. Das sollte die Einstellung sein. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Das war eben die Antwort von Jesus auf die Prüfung, eine der Prüfungen des Teufels, wie wir gesehen haben. Man sollte dieses Wörtchen allein nicht überlesen. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, aber auch. Denn es bedeutet, ohne Brot, ohne Nahrung überlebt niemand von uns sehr lange. Und über das Essen nachzudenken, heißt über grundlegendes Nachdenken, über die Existenzbedingungen in unserem Leben überhaupt. Darüber, dass wir eben nicht autark sind, kein Mensch, dass wir ständig oder regelmäßig Nahrung in unseren Körper aufnehmen müssen, um überhaupt weiterleben zu können, um über Kraft und Energie zu verfügen. Und der Satz, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, hat Jesus ja nicht irgendwie in einer ungezwungenen Atmosphäre gesagt, irgendwie vor dem Kamin, sondern in einer schwierigen und existenzbedrohenden Moment, nachdem er 40 Tage lang gefastet hat. In dieser für uns unvorstellbar schweren Zeit, schweren Prüfung, entgegnet er eben dem Teufel und zitiert dabei das Alte Testament. Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Der Mensch braucht zwar zwingend das Brot im Sinne von Nahrung für seinen Körper, aber genauso zwingend braucht er die geistliche Nahrung. Unserem irdischen und vergänglichen Körper geben wir jeden Tag Nährstoffe, Wasser und Bewegung, hoffentlich, damit er fit und funktionsfähig bleibt. Das scheint uns das Selbstverständliche auf der Welt zu sein, und Essen ist ja erst noch etwas Angenehmes. Wir müssen es nicht initiieren mit einer Spritze, Gott sei Dank, sondern es ist etwas Angenehmes. Wir dürfen zwar essen, was uns schmeckt, sollten dabei aber auf eine ausgewogene Zusammensetzung der Ernährung achten und auch darauf, dass wir auf längere Sicht eben nicht mehr Energie zu uns nehmen, als der Körper effektiv verbraucht. Wir haben da eine Eigenverantwortung. Und wir haben auch eine Eigenverantwortung dafür, dass wir unseren Geist, unserem inneren Menschen jeden Tag auch füttern, in Anführungs- und Schlusszeichen, nämlich mit Gottes Wort. Und gleich wie beim Essen müssen wir auch bei der geistlichen Nahrung aufpassen, dass wir sie regelmäßig zu uns nehmen und dass nichts geistlich Ungesundes dabei ist. Das werden wir noch näher anschauen. Wovor wir im Gegensatz zum normalen Essen bei der geistlichen Nahrung keine Angst haben müssen, ist, dass ein zu viel uns schaden könnte. Unsere Nahrung dient nicht nur unserem Körper mit der notwendigen Energie und Nährstoffe, sondern auch um unsere Zellen ständig zu erneuern. Und bei Kindern und Jugendlichen dient die Nahrung auch noch dem Wachstum. Wir wissen, dass es auch ein geistliches Wachstum gibt. Deshalb sollten wir darauf achten, wie wir uns geistlich ernähren. Wenn wir mit unserem geistlichen Wachstum nicht so recht vorankommen, so liegt dies meist an einer mangelhaften Ernährung. Zu wenig persönliche Zeit im Gebet mit Gott verbringen und zu wenig in der Bibel zu lesen, wobei es natürlich nicht darauf ankommt, möglichst viel zu lesen, sondern regelmäßig, vielleicht nur kurze Passagen, ein paar Verse, dafür aber über diese wenigen Zeilen, die man gelesen hat, dann wirklich auch nachzudenken und sie auf sich wirken zu lassen. Die heutige Welt bietet ja eine schier endlose Anzahl der Möglichkeiten für die Ablenkung von Gottes Wort. Internet, Radio, Fernsehen, Computerspiele, Filme und vieles mehr lenken uns ab von der Nahrung, die nur Gottes Wort bieten kann. Im Hebräer Kapitel 4, Vers 12 lesen wir folgende Zeilen. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Welch andere Nahrung vermag so etwas Unglaubliches zu bewirken? Durch dieses lebendige Wort sind wir wiedergeboren und es macht uns geistlich lebendig. Und durch dieses lebendige Wort können wir in Jesus Christus wachsen. Die Bibel ist Gottes Nahrung für uns, und zwar ist es ein Grundnahrungsmittel. Beim Essen kann man unterscheiden zwischen gesunden und eher ungesunden Nahrungsmitteln, wobei es, wie gesagt, immer auf die Menge ankommt, die man zu sich nimmt. Ich zum Beispiel habe furchtbar gerne Schoki, der hat relativ viel Zucker enthält, also nicht gerade gesund ist. Trotzdem esse ich, also ehrlich gesagt, davon, aber eben nicht kiloweise von morgen früh bis abends spät. Aber dann gibt es eine ganz andere Kategorie von Stoffen, die man auf keinen Fall zu sich nehmen sollte, weil sie nicht einfach nur ungesund, sondern giftig sind. Also verschimmeltes Brot oder verdorbenes Fleisch sollten wir auch in kleinen Mengen nicht zu uns nehmen, ganz zu schweigen von den Pilzen, auch wenn sie noch so schön aussehen mögen. Aber die können einen, wenn man die falschen erwischt, tatsächlich umbringen. Auf unsere geistliche Ernährung übertragen heißt dies, dass wir die Finger von Irrlehren und Irrlehren lassen sollen und dass wir Gott im Gebet darum bitten, solche zu erkennen. Die Bibel sagt uns für die Endzeit, und in der leben wir ja jetzt, eine Zunahme von Irrlehren aus. Im Galaterbrief schreibt Paulus folgende Zeilen, Galater 1 in den Versen 6 bis 9. Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium, wenn es doch kein anderes gibt. Nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel auch euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würde, als das wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Und jetzt wiederholt er das noch einmal. Wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Das sind relativ klare, harte und warnende Worte an die Galater, aber auch an uns alle. Und in seinem zweiten Brief an Timotheus weist Paulus in ebenso eindringlichen Worten auf die Gefahr hin, dass unsere Ohren, dass sogar etwas anderes, Falsches hören möchten als die gesunde Lehre. Ich lese aus dem vierten Kapitel die Verse 2 bis 5. Verkündige das Wort, also Timotheus, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Andere Übersetzungen schreiben da Fabeln zuwenden. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Die gesunde Lehre ist ganz einfach die Botschaft von Jesus Christus, vom Kreuz, von der Auferstehung, von der Errettung von uns, sündigen und verlorenen Menschen allein durch Gnade, ohne eigenes Zutun. Ihr Lehrer begnügen sich in der Regel nicht mit Gottes Wort. Es kommt immer noch irgendetwas Menschengemachtes dazu. Und dadurch wird Jesus Christus automatisch in den Hintergrund gedrängt. Satan, von dem solche Dinge letztlich kommen, ist ja ein Meister darin, alles durcheinander zu werfen, Verwirrung zu stiften, uns mit scheinbar attraktiven Dingen in falsche Abhängigkeiten zu locken. Er wird in der Endzeit immer nervöser, das steht so nicht in der Bibel, aber es steht, dass er merkt, dass er immer weniger Zeit hat, oder? Und dass er deswegen will er, weil ihm die Zeit quasi davonläuft, uns Menschen in die Irre leiten. Dass wir Menschen doch noch einen guten Kern hätten und dass wir es durchaus alleine schaffen könnten, uns selbst zu erlösen. Und beten wir dafür, dass wir von solchen Versuchungen verschont bleiben oder ihnen zumindest mit Gottes Hilfe widerstehen können. Unser Immunsystem können wir stärken, indem wir uns mit Gottes Wort auseinandersetzen, miteinander darüber reden, zum Beispiel in unseren Gesprächskreisen, in Hauskreisen, immer wieder ins Gebet gehen, sei es persönlich oder mit anderen zusammen. Und dazu brauchen wir etwas Zeit, die wir uns aber unbedingt nehmen sollten. Und darüber möchte ich zum Schluss noch etwas sagen. Gestern Morgen hat Philomena ein Video von Abdul, einem deutschen christlichen YouTuber, in unserem Neubrunnen WhatsApp-Chat eingestellt. Vielen Dank, Philomena. Ich weiß nicht, ob jemand schon Videos von ihm gesehen hat oder ob ich dieses Video schon gesehen habe. Es ist jedenfalls sehr sehenswert und es geht eben um das keine Zeit haben. Und Abdul wendet sich in dieser Botschaft vor allem an bereits gläubige Menschen. Und eben der Titel des Videos heißt Keine Zeit. Und das ist ein Aspekt, den ich noch nicht erwähnt habe und der wäre mir ehrlich gesagt jetzt ohne dieses Video auch nicht in den Sinn gekommen. Keine Zeit. Kennt ihr jemanden, der 3-4 Tage nicht gegessen hat? Nicht, weil es nichts mehr im Kühlschrank gehabt hätte oder weil das Portemonnaie genauso leer wie der Kühlschrank gewesen wäre, sondern weil er keine Zeit hatte. Oder seid ihr selbst schon in einer Situation gewesen, wo ihr ein paar Tage aufs Essen verzichtet habt? Aus den gleichen Gründen. Also ich kann euch sagen, ich bin das noch nie, auch nur annähernd in meinem Leben, in einer solchen Situation gewesen. Wo ich freiwillig ein paar Tage, weil ich keine Zeit gehabt hätte zum Essen. Und jetzt als Pensionist würde mir das sowieso niemand mehr abnehmen. Keine Zeit zum Essen. Oder? Also wohl eher nicht und wahrscheinlich ihr auch nicht. Das war ja eine rhetorische Frage. Fürs Essen hat man immer Zeit. Und für einige Menschen gibt es ja Fast Food. Schnelles Essen, aber immer noch Essen. Und etwas Völliges ist es, wenn man für einige Zeit ganz bewusst aufs Essen verzichtet, dann fastet man ja, oder? Und Menschen, die bewusst eine Zeit lang aufs Essen verzichten, die nehmen sich Zeit dafür, nicht zu essen, oder? Die sagen auch nicht, habe ich keine Zeit zum Fasten. Viele gehen ja in eine Fastenklinik, oder? Und dort wird es oft noch kombiniert, weiß nicht, einige von euch haben das vielleicht schon gemacht, mit geistlicher Nahrungsaufnahme, oder? Wo man sich eben dann das Biblische fasst. Und da nimmt man sich dann besonders viel Zeit für das Nicht-Essen. Also für das leibliche Essen und für das Fasten haben wir immer Zeit. Für die geistliche Nahrungsaufnahme dagegen kommen wir oft mit dem Argument, dass wir gerade jetzt keine Zeit hätten, jetzt ist es saumässig blöd und spät dann schon wieder. Abdul, dieser YouTuber, rät dann seinen Zuschauern, sich einmal zu überlegen, was sie in den letzten 100 Stunden gemacht hätten. Das könnt ihr auch einmal tun. Ich bin sicher, dass die meisten von uns, und also ich eingeschlossen, in dieser Zeit auch eher unnütze Sachen gemacht haben, auf die man ohne Schaden hätte verzichten können und diese Zeit für etwas Besseres hätte nutzen können. Keine Zeit ist in den allerwenigsten Fällen, es gibt vielleicht solche, ein stichhaltiges Argument, auf geistliche Nahrung zu verzichten. In den allermeisten Fällen ist es eben eine nicht sehr überzeugende Ausrede. Ich will hier natürlich niemandem unterstellen, dass ihr keine oder zu wenig geistliche Nahrung zu euch nehmt. Ich möchte vielmehr uns alle ermutigen, dies wie das leibliche Essen zu einem festen Bestandteil in unserem Tagesablauf zu machen. Und viele von euch, bei vielen von euch ist das sicher ja der Fall schon. Wir haben jetzt einiges gesagt über die Ernährung im wörtlichen, physischen Sinne und im übertragenen, geistlichen Sinne. Bei der physischen Ernährung, also beim Essen, das wissen wir alle, wie wichtig es ist und freuen uns wahrscheinlich jetzt schon aufs Mittagessen, vielleicht mit einem Glas Wein dazu. Und wie fest freuen wir uns auf die nächste Portion geistlicher Nahrung? Und wir können in der Bibel lesen, weil wir in Anführungs- und Schlusszeichen müssen, weil es sich für uns Christen einfach gehört, Gottes Wort zu lesen. So wie Kinder Rosenkohl, Spinat widerwillig essen, auch da kann ich mich erinnern, wenn es gestern gewesen wäre, obwohl es ihnen überhaupt nicht schmeckt, aber Mami und Papi sagen halt, es täte ihnen gut und mache sie gesund und stark. Wir können die Bibel aber lesen, beten oder andere geistliche Nahrung zu uns nehmen, weil wir genau wissen und spüren, dass dies für uns in jeder Hinsicht nützlich ist, uns gut tut, uns stärkt, uns Kraft gibt. Im 2. Timotheus, in Kapitel 3, in den Versen 15 bis 17, schreibt Paulus an ihn, also eben an diesen Timotheus: Und weil du von Kindheit an die Heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Amen. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag und eine gesegnete Woche mit gutem Essen in jeglicher Hinsicht eben. Und wir kommen jetzt auch, wie ich das schon gesagt habe, zum Abendmahl. Und Jesus möchte uns sättigen und unseren Durst stillen. Er möchte uns in Erinnerung rufen, dass wir durch seinen Tod Friede mit Gott haben. Dass wir innerlichen Frieden und Ruhe haben. Und Jesus wird im Johannesevangelium auch als das Brot des Lebens genannt. Wer zu ihm kommt, der wird nicht hungern, sondern satt werden.